Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben. Diese Episode entstand in Kooperation mit Kärnten Werbung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute zu einer unserer Kärnten-Spezialepisoden begrüßen zu dürfen. Wie wunderbar es im Süden unseres Landes ist und welche zahlreiche Möglichkeiten sich dort bieten, um mehr Balance im Leben zu finden, das hat mein Kollege Patrick Schuster für Sie in Kärnten vor Ort recherchiert. Ich selbst mag Kärnten sehr. Ich liebe die einzigartige Landschaft aus Bergen, Seen, Wäldern und Wiesen und wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß bei der kommenden Episode.
Vielleicht ist die verdiente Auszeit endlich zum Greifen nah, dann häuft sich der Blick in die Wetter-App. Ganz besonders in diesem Sommer. Prognose: Schlechtwetter. Blöd nur, dass der geplante Urlaub ausgerechnet in den Bergen stattfindet. Der Meteorologe und Bergwanderführer Gerhard Hohnwarter sieht das allerdings gelassen. Für ihn gibt es nämlich kaum schlechtes Wetter, maximal schlechte Ausrüstung. Denn er führt Bergbegeisterte und die, die es werden wollen, bei Sonne, Wind und Wetter auf die Gipfel Kärntens. Vorausgesetzt, es besteht keine Gefahr. Wann eine solche droht, wie wir Wetterzeichen richtig und vor allem rechtzeitig deuten, welchen Prognosen wir besser nicht vertrauen sollten und warum die einzigartigen Bergerlebnisse Kärntens die idealen Möglichkeiten bieten, um zur wohlverdienten Ruhe zu finden. Darüber sprechen wir in den nächsten Minuten. Hallo Gerhard.
Hallo.
Zuallererst stellt sich mir natürlich die Frage, wie wird man, und du hast ein grünes Shirt an, darum ist es aufgelegt, Wetterfrosch.
Wie wird man Wetterfrosch? Man wächst in einer bergbegeisterten Familie auf, hat einen Vater, der Geographielehrer ist und auch ein Faible für Wetter hat, Faible für Gletscher hat. Und somit war das Thema Wetter bei uns sehr präsent, ja? Für Wanderungen, für Bergtouren, fürs Skifahren im Winter. Und dann hat mich immer sehr geärgert im Wetterbericht, dass diese Leute im Fernsehen damals, hat es ja noch kein Internet gegeben, die Schneefallgrenze nicht richtig vorhersagen können. Und ich habe mir gedacht, das kann ich besser.
Und was ist es letztlich, dass diese Faszination an diesem breiten Fachgebiet für dich ausmacht?
Es ist einfach die Faszination Wetter, tatsächlich die Vielfältigkeit. Wir haben
all diese Phänomene.
All diese Phänomene von der Hitze bis zum Schnee, wobei dann natürlich... Ich habe zwar ein grünes Shirt an, aber eigentlich müsste es weiß sein. Ich bin ein Schneeliebhaber. Also der Winter hat mich schon beim Wetter sehr geprägt. Habe dann auch meine gesamte Diplomarbeit nur darüber geschrieben, wie die Schneefallgrenze im Zusammenhang mit starken Niederschlägen absinkt. Der Schnee ist meines. Und da dieses Phänomen Schnee, Eis, wurscht ob auf den Seen oder den Gletschern, das hat mich nie losgelassen und mein ganzes Studium und meine ganze Arbeitszeit auch begleitet.
Na du, mit ein bisschen Glück oder Pech, je nachdem wie man sieht, wer weiß, was uns diesen Sommer noch erwartet. Ja, der ist ja relativ turbulent, was das Wetter betrifft. Jetzt ist es ja so, dass aktuell kaum ein Tag vergeht, an dem die Klimakrise es nicht in irgendeiner Form in die Nachrichten schafft. Wie nimmst du denn als Experte diese Situation wahr?
Das ist für mich ganz schwierig, weil ich bin als Referent sehr viel tätig, Land auf, Land ab. Und das, was ich wahrnehme, ist eine gewisse Frustration und eine gewisse Gleichgültigkeit dem Thema auch gegenüber. Denn das Thema Klimawandel hat schon einen so langen Bart, der bis zum Boden hängt. Und allen steht schon irgendwo zum Hals heraus. Es wird ständig geregnet, es werden Horrorszenario gemalt, aber es passiert nichts. Keiner hat das Gefühl, viele haben das Gefühl der Ohnmacht, dass sie selbst nichts tun können. Viele haben das Gefühl, die Entscheidungsträgerinnen und Träger machen nichts. Und das macht es, glaube ich, sehr frustrierend. Also ich glaube, da gilt es, vielleicht einen Turning Point zu schaffen, irgendwie einen Bruch zu erzeugen, dass wir einfach wirklich wieder das Neustarten, dieses Thema mit der notwendigen Energie und Aufmerksamkeit, die es braucht, um dann wirklich auch etwas zu verändern. Und darum geht es ja dann.
Den Turning Point, den würde ich gleich aufgreifen, weil wir wollen uns heute ausschließlich den positiven Dingen zuwenden. Und vielmehr über das Wetter und dessen unterschiedliche Phänomene sprechen. Was ist denn eigentlich der Unterschied, und das ist die erste Frage, die sich stellt, zwischen Klima und Wetter? Das ist ja nicht dasselbe.
Ist nicht dasselbe. Wetter, das sind die kurzfristigen Prozesse von wenigen Minuten, Stunden bis zu Tagen. Also das, was wir jetzt gerade erleben, auch in diesem Sommer, das ist Wetter. Aber wenn es dann eben zum Beispiel, wenn ich jeden Tag mein Wetter beobachte und das über Jahre hinweg und dann einen Mittelwert erstelle, dann ist das der Klimawert, ein Klima. Das ist etwas Langfristiges und wenn sich eben ein Klima ändert, dann kann das nicht mit einer einzelnen Wetterlage zu erklären sein, sondern ist das etwas Langfristiges, was sich dann ändert. Zum Beispiel das, was wir in den letzten Jahrzehnten erleben, dass es immer im Sommer oder auch im Winter im Mittel immer wärmer wird. Und diese Einzelausreißer nach oben oder nach unten, besonders feucht oder besonders trocken, das ist das Wetter. Aber wenn es eben langfristig trockener oder feuchter, wärmer oder kälter wird, dann ist das das Klima.
Aber ist es jetzt diesen Sommer, oder nennen wir es beim Namen, diesen Juli, ist es Klima oder Wetter?
Das ist Wetter, tatsächlich Wetter, denn, oder gemischt mit Klima, das ist das Spannende.
Genau, das ist nämlich meine Frage, ist das schon eine Auswirkung der Klimakrise?
Wir müssen denken, zum Beispiel der heurige Sommer war sehr wechselhaft, also gerade der Juli, nach einem sehr heißen Juni, gerade im Süden von Österreich war der extrem heiß, der wärmste Monat, den wir jemals gemessen haben. Und jetzt dieser Juli ist ja gar nicht so kalt, wie viele glauben. Das ist das Spannende, gell?
Das heißt, es ist einfach subjektiv.
Es ist einfach subjektiv. Natürlich auf einen extrem heißen Juni, jeder Monat, der da nicht mithalten kann, wird sofort als kühler empfunden. Und heuer, dieser Juli war sehr sonnenarm und das merkt man im Sommer dann natürlich sehr stark. Das heißt, wir haben also einen sonnenarmen, aber gar nicht so kalten Monat, der sehr niederschlagsreich war. Gerade von Vorarlberg bis ins Pinzgau und Richtung Dachstein hin sehr, sehr viel Niederschlag. Im Süden eh gar nicht so schlimm. Und das sind dann Dinge, früher hätte es das nicht gegeben. Ein Sommer, der sonnenarm ist und niederschlagsreich ist und der nicht kalt ist, das hat es nicht gegeben. Mhm. Dementsprechend jetzt, das ist also Klimawandel gemischt, Wetter mit Klimawandel gemischt. Früher wäre im Sommer wahrscheinlich weniger Niederschlag gefallen, weil es einfach ein bisschen kühler war. Es hätte am Berg mehr geschnieben als heuer. Heuer hat es zwar auch geschneit, aber gar nicht so extrem viel, wie manche glauben. Also da wird viel hineininterpretiert und vor allem ein Juli muss nicht immer hochsommerlich heiß sein. Die Höchstwerte im Juli durchschnittlich sind bei 27, 28 Grad, wenn es gut geht. Das heißt, es ist nicht jeden Tag 30 Grad und strahlend Sonnenschein, sonst wird es bei uns ausschauen wie in der Toskana. Braune Wiesen und geklortes Trinkwasser.
Richtig, und genau das sind dann diese Ausreißer nach oben, die uns aber so in Erinnerung bleiben. Ne? Der heiße Sommer.
Genau, weil immer ist es so beim Klima und beim Wetter, das wird vermischt. Mhm. Weil was merke ich mir? Ich merke mir die Ausnahmeereignisse.
Ja, klar.
Wenn ich... jeder weiß von uns, wie es zu seiner Hochzeit war, wenn er geheiratet hat oder sie. Das weiß jeder noch genau, aber drei Tage vorher oder eine Woche später weißt du es wahrscheinlich nicht. Das heißt, du merkst die Einzelereignisse und aus diesen Einzelereignissen machst du eins, früher war es immer. Also in meiner Kindheit war immer weiße Weihnachten. Gell? Das ist so das, was man oft hört, weil mein Sohn wird das auch noch seinen Kindern erzählen, weil wie er 5, 6 und 7 war, war bei uns da, wo wir wohnen, weiß zu Weihnachten. Und er wird seinen Kindern erzählen, früher war immer weiße Weihnachten. Und das ist in sein Hirn eingebrannt und dass es danach vielleicht dreimal nicht weiß war zu Weihnachten, das ja, hat es auch gegeben. Aber früher war es immer weiß. Und das ist das Schwierige bei Wetter und Klima. Ich mische Einzelereignisse mit meiner Erinnerung und mache eben aus einem Einzelereignis ein, früher war es immer so.
Gerhard, wenn der Sommer ein so wechselhafter ist wie dieser, dann wird die Smartphone-Wetter-App zum Verbündeten. Ja? Und ich möchte dir da jetzt gar keinen schwarzen Peter zuschieben. Aber es ist ja so, und das ist meine persönliche Erfahrung, wenn ich dann einmal schaue, dann wird was vorhergesagt und dann stimmt es aber am Ende des Tages eh nicht. Darum frage ich jetzt dich als Experten, der auch das Wetter vorhersagt, woher beziehst du deine Informationen, welche Quellen sind zuverlässig?
Das Spannende ist ja, dass die Wetter-Apps genau dieselben Quellen nutzen, die ich als Meteorologe auch nutze, nämlich Wettermodelle. Nur eine Wetter-App muss dann durchprogrammiert werden und tendenziell neigen die Wetter-Apps dann zu, ich nenne es die Schlechtwetterabsicherung. Also wenn am Nachmittag, so wie heute, ein kurzer Regenschauer nicht ausgeschlossen ist, dann bekommen wir als Symbol Sonne, Wolken, Regenschauer.
Mhm.
Und dann, wir schauen das an, heute am Nachmittag ist schlecht, brauche ich gleich gar nichts planen. Und dann bin ich überrascht, huch, es hat ja doch gar nicht geregnet, weil die Wahrscheinlichkeit war vielleicht nur 25 oder 30%. Das ist aber schon genug, dass manche Apps dir das Sonne-Wolken-Regen-Symbol vorschlagen. Gell? Das heißt, sie neigen ein wenig zur Schlechtwetterabsicherung. Ich gebe dir einfach ein textliches Beispiel, wie der Meteorologe das beschreiben könnte. Der eine sagt, am Vormittag ist es strahlend sonnig und am Nachmittag bilden sich dann einige Quellwolken und auch ein kurzer, isolierter Regenschauer ist nicht ausgeschlossen. Man könnte es aber auch formulieren mit, am Vormittag ist es strahlend sonnig, ab Mittag bilden sich vermehrt Quellwolken, es bleibt aber meist trocken. Ja? Und die App macht den kurzen, einzelnen, isolierten Regenschauer, gibt die dir als Symbol hin. Und du glaubst, und vielleicht auch noch als Tagessymbol, weil irgendwann am Tag wird es regnen, also kriegst du als Tagessymbol Sonne, Wolke, Regen und du denkst schon, oh, brauche ich gar nichts machen erst an dem Tag. Gell?
Man merkt schon, der Mann vom Fach, der sagt damit durch die Blume, wenn man in die Wetter-App schaut und es ist ein Regensymbol, nicht gleich verzagen.
Nicht gleich verzagen, wirklich, dann schauen, da stehen so viele Zusatzinformationen. Wie groß ist die Niederschlagswahrscheinlichkeit? Wie groß ist die Niederschlagsmenge? Da kann ich schon ableiten, okay, bei 25% oder 30% Regenwahrscheinlichkeit, dann heißt, in 7 von 10 Fällen bleibt es trocken, bitte. Mhm. Und wenn da eine Niederschlagsmenge von 0,2 Millimeter steht, 0,2 Millimeter, da wird gerade die Straße nass. Das reicht, dass die Straße nass wird. Und wenn das in einer Stunde fällt, dieser Niederschlag, dann brauche ich nicht einmal einen Regenschutz. Mhm. Dann ziehe ich meinen Pullover an oder meine Jacke und das war's. Gell? Das heißt, da muss ich ein bisschen dahinter schauen, was da ist. Und ich kann natürlich auch die Apps mir wirklich zunutze machen, weil die nehmen die Wetterdaten her und die haben dann so wunderbare Filme auch, so Niederschlags- und Wolkenfilme. Die kann ich mir anschauen und schauen, wie verlagert sich das Ganze. Da kriege ich ein Bild, ah, ist das jetzt wirklich nur
das bekannte Regenradar.
Zum Beispiel, aber ich sage, das Regenradar ist ja so eine Vermischung ein bisschen, weil das einerseits das klassische Regenradar schaut, wo jetzt gerade Niederschlag ist. Und dann wird das, kann ich das animieren, wo war die letzten 2 Stunden was, und dann wird das dann in dieser App zum Beispiel in die Zukunft hinein interpoliert. Das heißt, ich schaue einfach, wo war es in den letzten 2 Stunden, wie hat es sich verlagert, und dann wird es enden. Wo wird es einfach automatisiert verlagert. Gell? Mhm. Aber die Wettermodelle, die es da gibt, die machen ja auch das, das, was wir auch müssen, Meteorologen verwenden, die schauen in die Zukunft und zeigen eben, wie sich diese Wetterfronten verlagern werden. Sind das einzelne isolierte Regenschauer, die sich wickeln, oder ist das eine ganze Front? Und das, wenn ich das ein bisschen eine visuelle 3- oder 2D-Verteilung kriege als Nutzerin, auch als Nutzer, dann kann ich das natürlich viel besser interpretieren. Und wenn dann nur das Sonne-Wolken-Regensymbol auf meinem Handy steht, dann kann ich das noch nicht interpretieren. Mhm. Weil wenn ich ein Feld habe, ein 2D-Feld, sehe ich, aha, links, rechts, Süden, Osten, Norden, Westen, was auch immer, von dort kommt, da sehe ich eine Verlagerung. Dann kann ich für mich meinen Tag viel besser planen und sehe ich vielleicht, ah, es ist ja nur am Nachmittag um 5, bis dahin bin ich schon längst wieder gemütlich beim Kaffee, Tee, Bier, was auch immer.
Sag Gerhard, in deinem Seminar Bergwetter erleben führst du als Bergwanderführer, darauf kommen wir dann gleich nochmal gesondert zu sprechen, Bergbegeisterte und die, die es werden wollen, auf die Gipfel und erklärst ihnen anhand der Praxis das Wetter. Da stellt sich mir jetzt die Frage, was ziehst du persönlich vor, den Blick in die App oder sagst du lieber Augen nach oben in den Himmel?
Es braucht beides. Das heißt, zunächst, bevor ich starte, den Blick aufs Handy, Tablet, Computer, wo auch immer. Ich schaue, versuche eine Prognose zu finden, die auch von einer Meteorologin oder einem Meteorologen geschrieben worden ist, weil er schaut sich ja die ganzen Informationen an und fasst das für mich ja zusammen. Mhm. Ja, das ist ein Job, ist das ja. Und oder sonst auch noch gerne in die Apps, schaue mir auch an diese Verlagerung der Niederschlagsfelder, der Wolkenfelder. Und wenn ich dann draußen bin, dann übersetze ich das, was ich gesehen und gelesen habe in den Apps und in den Prognosen. Und dann schaue ich, aha, sind die Wolken, die mir versprochen worden sind, sind sie da? Wie entwickeln sie sich? Zeichnet sich das ab, was ich mir vorgestellt habe? Oder schaut es ganz anders aus? Und dann lerne ich eben, wie die Wolken wachsen, beobachte das. Und das ist dann das Spannende draußen, wirklich, wenn man das mitnehmen kann, wenn man diese zwei Dinge, die Theorie und dann mit der Praxis verknüpft. Und das ist das Wichtige. Und das braucht's. Ich brauche beides. Ich brauche nicht nur das oder das. Ich brauche beides. Ich brauche eine Vorbereitung und dann brauche ich die Anwendung in der Natur und dann gibt es nämlich nicht das plötzliche und oder den plötzlich und unerwarteten Wetterumschwung. Wenn ich nämlich zuerst die Prognose lese und dann ausschaue beim Himmel, dann gibt es das nicht.
Also gerade am Berg sollte man das Wetter laufend im Blick behalten. Welche Warnzeichen sollte man denn kennen und vor allem rechtzeitig erkennen?
Rechtzeitig erkennen, gerade im Sommer, sind es diese hoch auftürmenden Cumuluswolken, also diese Wolkentürme, die wirklich hoch auftürmend sind, die erreichen ja Höhen von 8, 9, 10.000 Meter, die sind dann so hoch wie der Everest, das sind richtige Wolkentürme, Wolkenberge, die sich auftürmen und die sind eben Zeichen dafür, dass in der Atmosphäre viel Energie vorhanden ist und dass einfach die Gewittergefahr, zuerst einmal die Gefahr für Regenschau und dann die Gewittergefahr deutlich ansteigt. Also das ist ganz was Einprägsames und das kann ich beobachten. Das ist das Tolle. An so einem Tag, wo die Gefahr besteht, dann kann ich das, plane ich meine Tour schon entsprechend, dass ich vielleicht nicht die höchsten Gipfel ansteuere, ein bisschen ruhiger bleibe vielleicht an dem Tag und dann kann ich das beobachten. Weil wenn ich dann schon einmal Blitz und Donner sehe und höre,
das wäre jetzt meine nächste Frage.
Ja. dann habe ich eigentlich schon was falsch gemacht. Außer es sieht schon bei der schützenden Hütte, dann habe ich alles richtig gemacht. Gell? Aber wenn ich Blitz und Donner sehe und höre, dann habe ich ja schon bei meiner ganzen Planung was falsch gemacht, wenn mir das am Berg passiert. Mhm. Dann habe ich ignoriert, dass vielleicht im Text steht, am Nachmittag sind Regenschauer und Gewitter zu erwarten. Dann habe ich ignoriert, dass die Wolken sich auftürmen und dann kann ich natürlich nur mehr schauen, dass ich schon meinen Learjet mit Nase Richtung Karibik geparkt habe, gell? Dass ich rechtzeitig noch zur schützenden Hütte oder zum Ausgangspunkt zurückkomme.
Aber das heißt, bei sich auftürmenden Cumuluswolken sollte man in jedem Fall umdrehen.
Die Wolken muss man unbedingt beobachten, wie das Auftürmen ausschaut. Ich habe schon ganz lässige Erlebnisse gehabt, wo man denkt, boah, jetzt geht's los. Und schaut 5 Minuten später die Wolke wieder und merkt man, na, die ist wieder zusammengefallen.
Da gibt es jemanden, der sich tatsächlich auf ein Gewitter freut.
Na, aber das heißt, da geht's los im positiv-negativen Sinn, wie man möchte. Gell? Aber das heißt, genau diese Beobachtung, wenn ich draußen unterwegs bin, ich muss in die Natur hinaufschauen, nicht nur auf die Vorderwaden des Vordermannes oder der Vorderfrau, sondern auch wirklich tatsächlich den Blick zum Himmel richten.
Deshalb geht man ja auch auf den Berg, oder?
Um beides zu sehen, natürlich, die Waden und die Wolke. Und das kann ich dann eben wirklich beobachten. Das heißt, wenn ich merke, die werden immer größer und fallen nicht mehr zusammen, ja dann bitte zurück. Wenn ich merke, na, die haben scheinbar die Energie nicht, die schaffen es nicht, wirklich durchzubrechen. Dann kann ich noch ruhiger sein, aber ich sollte weiter beobachten. Und halt, wenn ich dann immer die Prognose im Hinterkopf habe, hat es geheißen, es gibt heute noch Regenschauer oder Gewitter oder nicht. Weil wenn die Wolken so dahin auftürmen und hat geheißen, heute bleibt sicher trocken, ja, dann habe ich keinen Stress. Dann beobachte ich einfach sicherheitshalber weiter, aber kann weitergehen.
Sag Gerhard, aber du hast es schon angesprochen, es gibt immer wieder Menschen, die dann am Berg doch von einem schlechten Wetter oder einem Gewitter überrascht werden. Was ist denn zu tun, wenn es einen erwischt und der Überraschungsmoment eintritt?
Ja, wenn ich wirklich in ein Gewitter komme, dann muss ich mal schauen natürlich, dass ich möglichst vor dem Gewitter noch ein bisschen Höhe verliere. Mhm. Das heißt, exponierte Punkte, Grate, also Gipfelgrate, Gipfelkreuze, auch im Gebirge gibt es ja genug Liftstützen und Handymasten. Also alles, was irgendwie exponiert ist, meiden. Mhm. Unbedingt meiden einzelne Bäume oder einzelne Baumgruppen. Weil das sind gerne schlagen dort die Blitze ein. Wenn der Sturm geht, haut es an so einen einzelnen Baum oder Baumgruppe um. Das ist gefährlich. Auch wenn sie intuitiv irgendwie Schutz verspricht, die Baumgruppe, bitte von dieser fernbleiben. Und dann sich grundsätzlich eben eine Mulde idealerweise suchen, sich klein machen, hinhockern, wenn ich da meine Standard-Eisenausrüstung mit mir so zum Gewichte, die ich halt so mitschleife, schauen, dass ich die wegbringe von mir, also weglegen alle, wenn ich auch irgendwo am Klettersteig bin. Ganz wichtig bitte, nie aushängen. Viele glauben, sie müssen sich vom Seil, von diesem Stahlseil mit ihrer Klettersteigsicherung aushängen. Nein, don't do it. Bleibt eingehängt, weil wenn echt was ist, wenn ein Blitz neben euch einschlägt, euch reißt es, dass die Hälfte nicht genug ist und dann sind die Hände irgendwo nur nicht mehr am Felsen und ihr auch nicht mehr. Gell? Das heißt, immer eingehängt bleiben zum Beispiel. Es sind ein paar so Tipps, die man da geben kann.
Aber im Idealfall passiert all das ja nicht, weil wir zuerst die App und die Prognosen checken und dann den Blick in Richtung Himmel richten.
Richtig.
Und was einen dann am Berg erwartet, das ist dieses atemberaubende Kärntner Bergpanorama. Was ist es denn, das die Faszination für dich ausmacht?
Wir in Kärnten haben das Glück, dass wir eine irrsinnig spannende einen spannenden Landschaftsmix auch haben. Das heißt, wir haben von den gemütlichen Nockbergen, die recht nahe dann schon zu den Kalkbergen liegen, auch mit den nahen Julischen Alpen in Slowenien und Italien einfach ein super Panorama bieten. Dann noch die Täler dazu mit den Seen drinnen. Da hat man überall einen sehr spannenden, wunderschönen Ausblick. Und was ich sehr schätze, ist die Ruhe. Bis auf wenige Hotspots ist in Kärnten, da wir also von den Einwohnerzahlen relativ gering sind, auch zu den großen Ballungsräumen Wien oder München halt weit entfernt sind, haben wir weniger Menschen auf dem Berg unterwegs. Und das ist schon was Besonderes, wenn ich am Gipfel dann in Ruhe sitze, keiner trittet mir auf den Fuß, weil so viele da sind, ich kann dann echt das genießen und diese Ruhe die man Bergio eigentlich sucht, oder? Wir gehen ja auf den Berg.
Na, gerade wir als Stadtmenschen, ja.
Wir suchen das.
Ja. Das ist für, ja.
Und das genieße ich bei uns. Gell? Ich habe so viele wunderschöne Bergerlebnisse auch schon mit meinen Gästen gehabt, wo ich gesagt habe, heute wird viel los sein. Und dann waren wir zu zehnt unterwegs und die haben gesagt, das war jetzt viel.
Ist es genau diese Ruhe, die für dich die Bergmagie ausmacht?
Ja, also unbedingt die Ruhe, die... Wenn man schon in der Ruhe auf diesen Berg hinaufgeht, wenn man das wirklich einmal begreift, was so ein Berg ist, gell, und den auch sich selbst durchs Hinaufgehen erarbeitet und dann wirklich das wahrnimmt, wurscht von der Vegetation, von der Fauna, von den Tieren bis zum Wetter eben, das sind, wenn man das wirklich in Ruhe aufnehmen kann, aufsaugen kann, das ist schon was ganz Besonderes, Magisches.
Ein multisensorisches Eintauchen in die Natur. Welcher ist denn dein Lieblingsberg?
Wow.
Fangfrage.
Fangfrage.
In Villach muss man sagen, der Dobratsch, aber du hast schon gesagt, der Mittagskogel ist der lieber.
Ja, in Villach ist natürlich der Mittagskogel als Berg schon sehr markant. Der steht da wie ein Vulkan, gell, der da über uns wacht, auch über den Farkassee. Ich war gerade letztens wieder oben, das ist schon wirklich jedes Mal ein Erlebnis dort. Aber es sind für mich sind es eher die Berge, die ein bisschen ab vom Schuss sind. Gell. Ich war letztens auf einem kleinen, für Kärnten Verhältnis, nur 1500 Meter hohen Berg auf dem sogenannten Schiemannberg. Der ist in der Nähe von Hermagor im Gailtal. Da steht ein kleines Bankerl am Gipfel.
Traumhaft.
Traumhaft. Der ist total ruhig. Es erinnert an Norwegen da oben, die relativ weit, so fjellartig. Und dann hast du eine Aussicht zum Nassfeld hinüber. Warte, da kriege ich jetzt die ganz laut, wenn ich dran denke.
Kriegt er wirklich, ja. Und so wie er das beschreibt, da kriege ich auch gleich Lust, meine Wanderschuhe rauszuholen und sie zu schnüren und loszustarten. Da stellt sich mir die Frage, wer kann denn an deinen Seminaren teilnehmen? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man erfüllen sollte? Oder sagst du, jeder ist herzlich willkommen?
Jeder und jeder, die bereit ist, hinauszugehen und auf sich auf den Berg einzulassen, ist willkommen. Ich habe keine Voraussetzung, dass ich sage, 400 Höhenmeter in einer Stunde oder 1000 Höhenmeter in zwei Stunden. Nein, brauche ich nicht. Ich passe mich dann an, wir passen unser Gehtempo, unsere Ziele an die Gruppe an. Gehen sollte man schon können, ja. Ich mag jetzt niemanden jetzt eingeschränkten ausschließen grundsätzlich, aber wir sind tatsächlich am Berg unterwegs. Man sollte also schon eine gewisse Liebe zur Natur, zum Gehen, zu den Bergen haben. Also wenn das nicht da ist, sage ich, ist man vielleicht bei mir falsch, weil meine Begeisterung geht, ich hoffe, man merkt das, einfach in diese Richtung hinaus. Man spürt jetzt über das Mikrofon hinein.
Zu den Hörerinnen und Hörern sich seinen Weg bahnt.
Genau.
Nein, tatsächlich, wenn man all das mitbringt, wann und wo hat man denn Gelegenheit, mit dir im Herbst gemeinsam die Wanderschuhe zu schnüren?
9. bis 12. September bin ich in Heiligenblut unterwegs. Dort schauen wir uns dann wirklich auch schwerpunktmäßig die Gletscher an, das ganze Erleben dort wirklich am Fuße des Großglockners. Das wird wirklich eine ganz spannende Sache. Und dann bin ich vom 19. bis 21. September in Lontium, dem Bierhotel Lontium in Mauthen unterwegs. Das ist eine meiner Lieblingsregionen dort. Da sind meine familiären Wurzeln auch. Und diese Region der Karnischen Alpen, die fasziniert mich seit meiner Kindheit an. Wettertechnisch brutal spannend. Dort liegt der südlichste Gletscher Österreichs, den ich auch vermessen darf. Historisch ganz interessant. Da hat der Erste Weltkrieg getobt. Fauna extrem spannend. Flora sehr schön. Also da freue ich mich dann ganz besonders drauf. Und für alle, die dann kurz entschlossen einmal einen Tagestrip machen wollen, am 5. Oktober bin ich am Zirbitzkogel an der Grenze Kärnten-Steiermark unterwegs.
Gerhard, weißt du, was bei mir jetzt hängen geblieben ist? Bierhotel Lontium. Oh. Das bringt mich persönlich nämlich auch schon zu einem weiteren Punkt. Ja. Kein Bier schmeckt so gut wie das wohlverdiente Gipfelbier. Ich habe mal gehört, besser ist es, man nimmt das wieder in niedrigeren Gefilden zu sich. Wie siehst du das als Experte?
Ja, ich bin da sowieso ein bisschen außen vor, denn ich trinke gar keinen Alkohol. Gell? Also ich habe vor einigen Jahren mir gesagt, nein, trink nichts mehr. Meine Frau hat zu mir gesagt, du, brauchst du das noch, den Alkohol? Ich habe gesagt, nein, bin ich eben vor dem Villacher Kirchtag heimgekommen, am ganzen Abend nur zwei, drei kleine Bier getrunken. Und dann hat sie gesagt, brauchst du die auch noch? Habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann lasse ich den Alkohol komplett weg und trinke jetzt seit Jahren keinen Alkohol mehr. Und verstehe aber nur allzu gut, wenn man nach einer Tour, ich bin ein Fan, das nach der Tour zu machen. Auch früher schon, das Gipfelbier, das war nie mein Ding, weil es mich einfach müde gemacht hat. Gell?
Stichwort Trittsicherheit.
Stichwort Trittsicherheit, wurscht, ob es im Winter ist, im Sommer ist, das Schnapserl, das Bier, ich weiß nicht, das, ich wollte es lieber dann machen, wenn ich wieder unten bin, gell? Wenn ich im Tal bin, bei der Hütte bin, gell? Oder im Bierhotel Lonsheim, dann trinke ich dort gern jetzt ein alkoholfreies Bier, dann vielleicht, früher habe ich auch dort das Bier genossen, das ist ja, da kann man super Karte, wo man sich als Bierliebhaber durchtestet, aber ich bin eindeutig für danach.
Ja, das war ein eindeutiges Plädoyer, würde ich sagen. Und das mit dem Anti-Alk-Bier bin ich dabei. Und man, ich habe einmal gehört, man stößt ja nicht mit dem Getränk, sondern mit dem Menschen an. Somit überhaupt kein Problem.
Super Ding.
Du hast es gerade angesprochen, die Karte im Lonsium. Da habe ich übrigens, ich habe die kurz studiert, das ist so ein Hobby von mir, dass ich gerne in Karten schaue. Da habe ich Slow Food gelesen. Was hat es damit auf sich?
Beim Slow Food geht es darum eben, dass man versucht, das ganze Essen eben slow, langsam wieder ein bisschen zu entschleunigen. Wir kennen das ja, wir gehen zu einem Fastfood-Restaurant hin, genau das Gegenteil zum Fastfood. Ich gehe hin, stelle mich an, kriege mein Order, kriege mein Backerle, isst das und haus weg wieder. Und deshalb, Slow Food heißt, zurück zu den Wurzeln, versucht regionale Produzenten, regionale Speisen zu verwenden, auch durchaus neu zu interpretieren, nicht einfach nur den Sterz von früher wieder als Sterz zu machen mit Milch oder was, sondern das schon ein bisschen raffinierter dann zu gestalten.
Ein auch. Twist.
und darum geht es bei Slow Food, wirklich regionale Speisen, regional produziert, das Ganze mit Genuss und mit Zeit. Und das ist etwas, was ich einfach auch sage, da bin ich voll dabei. Zeit, das ist was ganz was Tolles. Mich freut es immer, wenn ich Menschen trifft, die Zeit haben. Das ist cool.
Weißt du, was mir noch aufgefallen ist auf der Homepage des Lonsium?
Ja.
Dass der Hopfen dann nicht nur die innere Strahlkraft optimiert, sondern auch das äußere Erscheinungsbild. Es gibt da irgendwie Naturkosmetik,
ja,
die dem Bier sehr nahe ist. Was hat es damit auf sich?
Ja, die Chefin hat das zu ihrem Steckenpferd ein bisschen gemacht. Die einerseits ist da die Biermanufaktur und sie hat dann eben versucht, eben auch aus diesen Zutaten, die für die Brauerei auch sowieso vorhanden sind, dann auch Naturkosmetik zu machen, die eben auch nicht nur fürs Innere dann natürlich, sondern auch fürs äußere Strahlen gut sind.
So, Gerhard, wenn ich auf die Uhr schaue, ich könnte mit dir, glaube ich, stundenlang weiter quatschen, ja, tatsächlich. Eine Frage habe ich noch, die Bitte. Nicht ganz uneigennützig ist. Wann macht uns Wetter eigentlich Kopfschmerzen und gibt es etwas, das man dagegen tun kann? Vielleicht irgendeine Hilfe aus der Natur oder ist es gerade das auf den Berg gehen, das dagegen hilft?
Ja, also das,
abgesehen von der Tablette.
Ja, also das ist recht schwierig. Ernährung hilft grundsätzlich immer. Also sehr gesunde Ernährung mit viel Obst, Gemüse. Das ist immer mal ein positiver Grundstock. Und wann nervt uns das Wetter? Es ist meistens bei großen Druckunterschieden. Gell? Also große Druck- oder große Temperaturunterschiede machen uns immer Probleme. Große Druckunterschiede ist bekannt, der Föhn zum Beispiel.
Ja.
Das ist also ein, gerade in Innsbruck, Föhn-Hotspot von Österreich, da ist das bekannt. Aber sonst auch kennt man das von starken Temperaturschwankungen, die immer wieder auch unseren Kreislauf beschäftigen. Und da hilft es eben auch, zarte Bewegung natürlich, weil wenn ich nicht gut drauf bin, brauche ich mich nicht stark bewegen. Mhm. Also das ist es gar nicht. Gerade wer Migräne hat im Zusammenhang mit Wetter, da hilft keine Bewegung. Gell? Da hilft Ruhe natürlich.
Dunkelheit.
Gute Ernährung, ganz wichtig eben. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Punkt, der oft unterschätzt wird.
Das heißt, alle Wetterfühligen sollten nicht nach Innsbruck ziehen.
Sage ich jetzt nicht. Aber ist natürlich, Innsbruck ist schon tatsächlich.
Oder nach Kärnten abwandern.
Da haben wir schon viel schönes Wetter auch. Also das sieht man in diesem Juli tatsächlich auch.
Lieber Gerhard, vielen herzlichen Dank für all diese spannenden und vor allem auch informativen Einblicke. Ich würde sagen, mit all diesem Wissen, das wir jetzt im Gepäck und im Wanderrucksack haben, sollten die Füße künftig trocken bleiben. Also Blick nach oben und wenn, dann unbedingt in die richtige App. Danke dir.
Danke gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.